Also diese Geschichte hat sich für mich angefangen, etwa im Jahre 2000. Wenn ein Freund, Simon Kohl, der beruflich Fotoausstellungen machte, schöne Fotos in Amsterdamer Haven fand. Diese waren für eine, von einer gewissen Frau Wolf. Also Simon Kohl hat gezocht, wer war diese Frau, Frau Wolf, die diese Fotos machte. En nach lange Suchen fand hij ihre Erbin, Monika Kaltenstein, in Haarlem, die etwa 40.000 Fotos besaß und viele Fotodrucker, Kameras, Papier etc. En es stellte sich heraus, dass es zwei Personen handelte. Und sie war die Witwe von Helmut Wolf, die auch fotografiert hat. Mit Freunden haben wir im Jahr 2011 eine Stiftung gegründet, Simon Kohl zu helfen, ein Buch zu schreiben und eine Ausstellung zu machen. Annie Wolf. Sie war geboren in Laufen in Bayern in 1906. Ihr Vater war Heinrich Koller, ihre Mutter Maria Gundlow, sie war Hausfrau und sie war katholisch. Und um 1930 arbeitete Annie als Fotografin in München. Und Helmut Egon Wilhelm Wolf wurde 1895 in Berlin geboren, in eine jüdische Familie. Sein Vater war Rechtsanwalt und er studierte in München und wurde Diplom-Ingenieur in 1921. Und dann kam die Wirtschaftskrise und in Krise wird nicht gebaut, aber es wird renoviert. Er hat auch renoviert, er hat Kinos renoviert und Helmut und Annelie haben sich getroffen um 1930 und fotografieren Film und fotografieren sie mit sehr total kleine, sehr, sehr, sehr moderne und sehr teure Kameras in 1930. Sie sind verheiratet in 1932 und sie wohnten im Zentrum Münchens, 300 Meter entfernt von einem Österreicher namens Adolf Hitler. Später wohnten sie in Amsterdam. Sie wohnten in Füßeviertel, wo sie haben Fotos gemacht, um Geld zu verdienen. Sie machten auch Werbefotos, zum Beispiel für das Firma Opecta von Otto Frank, die ein Nachbar war, die sie kannten. Und Annemie machte auch eine Kochrubrik in zwei holländische Zeitschriften mit Fotos und Rezepten. Das war ziemlich neu in Holland. Sie waren sehr moderne junge Fotografen, die sehr viel Success hatten.
Erfolg.
Glücklicherweise sprechen sie alle Holländisch. Und sie haben auch ein eigenes Magazin gegründet, namens Kleinbildfoto, ja, 35 mm Bild. Das verbunden war mit einem Verein von Hobbyfotografen, das hier mit unserem Prinz Bernhard. Also sie hatten 7 glückliche Jahre in Amsterdam, erfolgreiche junge Leute, aber während dieser 7 Jahre packten dunkle Wolken sich zusammen. Hitler hat Holland übernommen und weil Helmut fast unmittelbar nach der Machtsergreifung mit Verhaftung bedroht wurde, 1933 dachte er, dass das wieder passieren würde. Und deshalb haben sie einen doppelten Selbstmord versucht. Ja, und das ist für ihn ist das gelungen. Aber Annie wurde rechtzeitig gefunden. Während dem Krieg konnte Annie nicht mehr im Hafen fotografieren, das war verboten. Aber bis 1943 machte Annie noch Werbe und andere Fotos für Zeitschriften. Und im Januar 1943 hat sie ein Studio in ihr Haus gemacht, verwendete ihre eigenen Möbel und ihre eigenen Sachen, um Fotos zu machen. Einer ihrer jüdischen Nachbarn, Saul Asher, schrieb nach dem Krieg ein Buch über seine Familiengeschichte und er hat auch, darin ist auch Annie anwesend. Er und andere Zeugen haben von ihr erzählt. Sie hatte keine Leute permanent im Versteck, aber sie versteckte Menschen während Razzien, zum Beispiel diese Asche. Sie versteckte auch Wertsachen ihrer Nachbarn und sie gab sie später zurück. Letztes war nicht immer das der Fall. Und Simon Kohl fand in 2008 ein Schachtel, ich nenne das ein Schachtel, ich weiß nicht, wie das, ja, ein Box, mit 100 Fotorollen, 35 mm Fotorollen. Jede Rolle enthielt etwa 30 Negative mit Porträts und es war auch ein Kassenbuch mit Namen, Adresse, Filmnummer und wie viel die Leute bezahlt haben. Wenn er das geöffnet hat, hatte ich Leute mit jüdischen Sternen gesehen und er hat meine Tochter Tamara gefragt, um zu suchen, wer was auf diese Fotos. Und ich glaubte, Tamara soll das nicht alles alleine machen. Ich habe mitgemacht. Und bevor wir es wussten, war das eine riesige Arbeit. Fast alle Kunden an der Mies wohnten in Flüssviertel. Auf diesem Foto sehen Sie an der Mies, ist hier, an einer Straßenbahnhaltestelle gegenüber ihr Haus. Das ist ein bisschen das Bild des Flüssviertels. Also Ergebnisse von unseren Untersuchungen nach 6 Jahren. Wir haben es gab 470 Menschen an diese Bilder und wir haben 331 identifiziert und das meint nicht nur, dass wir den Namen weisen, aber auch, dass wir Kontakt mit ihr oder mit Kindern, Enkelkindern, Nachbarn, Freunden etc. hatten. Und 201 von diesen 331 hatten jüdische Wurzeln und 147 fotografierten Juden hatten den Krieg überlebt. Das ist 73%, das ist eine sehr spezielle Gruppe, die versucht haben, sich zu retten und viele ist das gelungen. Das waren viele Misch-Ehen, aber auch die Leute, die sich versteckt haben. Und hier sehen wir die Familie Weisenberg und ich habe die Tochter dieser Hermann und Felix, und ich habe die Tochter Felix entgegnet und sie hat diese Foto haben sie noch. Und die hat erzählt, dass Annemie fand das schön, um eine Foto zu machen mit einer Zigarette. Eine Art Filmstelle. Und ihr raucht nicht, seine Freundin hatte die Zigarette angezündet, weil er das nicht konnte. 81 Menschen waren in Ausland geboren. Und 56 von 81 waren in Deutschland geboren und davon haben 84% den Krieg überlebt. Hier sehen wir die Friedberg-Familie. Diese Foto haben sie gemacht für ihren Vater, die im Widerstand war und schon verhaftet war. Und er hat den Krieg überlebt. Und der Mann ist Simon Oppenheimer aus Erbach. Er war schon in 33 in Amsterdam gekommen, aber er war Kaufmann. Er hatte eine außereheliche Tochter in Holland und wirklich zufällig haben wir ihre Tochter wiedergefunden, die keine Foto der Opas hatten und sehr glücklich damit waren. Es gibt zwei Arten von Fotos im Großen und Ganzen, nämlich Identitätsfotos und Fotos für die Erinnerung. Und diese beiden sind ein gutes Beispiel. Das ist Anzimello mit ihr Sohn Job de Wange. Und Hans, Job und ihr Vater waren Juden. Job ist in 1928 geboren und die Mutter Hans war geschieden und wieder verheiratet mit einer Italiener, Felice Bolognese. Sie hatten in Rom, er war wirklich Bolognese. Sie hatten in Rom gewohnt und war kurz vor 1940 nach Amsterdam gekommen, wo er italienisch alles macht und viel Erfolg hat. Sie war Italienerin, er war nicht italienisch. Sie war hat vielleicht die italienische Nationalität, war geschützt wegen der italienischen Fahne. Aber in 1943 haben die Nazis eher gesagt, du kannst nach Rom gehen oder nach Osten, um zu arbeiten. Sie hat Rom gewählt und nach 2 Jahren Schwiegerfamilie gewohnt und Job blieb bei Felice Bolognese, die sehr gut für ihn gesorgt hat. Und er hat diese Foto gemacht als Identitätsfoto. Und Sie sehen auch, wie verschieden diese Fotos sind. Mit seiner Mutter, Foto für Erinnerung, dann sind sie sehr entspannt. Und ein Foto für Identitätsfoto. Wenn Annemie konnte sehr gut Leute beruhigen, Aber wenn jemand wirklich traurig ist, dann sieht man das nicht mehr. Wenn man in 1943 noch in Amsterdam war, dann konnte man seine Mischlehre oder man sollte sich verstecken, weil es sehr gefährlich wurde. Und dann brauchte man ein Identitätsfoto, um zu einem Ort zu fahren. Man kann an zwei Arten in Weise versteckt sein. Man kann normal leben mit falschen Papieren oder man kann wirklich die Frank-Familie im Versteck in einem Box leben. In beide Fragen braucht man diese Fotos, deswegen hat man nicht so viel gemacht. Und sie haben auch nach dem Krieg über Annemie geschrieben, um sie zu helfen, die holländische Nationalität zu bekommen. Anfang 1941 musste jeder mit einer oder mehreren jüdischen Großeltern einen detaillierten Meldebogen ausfüllen. Wichtige Fragen waren, war man registriertes Mitglied der Synagogen, war man verheiratet mit einem jüdischen Partner. Mit einem Mischehe und ohne Registrierung in der Synagoge und weniger jüdische Großeltern könnte man eine Qualifizierung als Mischling ersten Grades oder zweiten Grades bekommen. Und viele Leute, ein Rechtsanwalt hat Hans-Georg Kalmeier aus Osnabrück für die Aufgabe zu, in rassischen Zweifelfällen zu entscheiden, ob man Jude sei oder nicht. Etwa 5.000, 6.000 Leute haben eine Revision beantragt. 3.000 Leute hat er nicht oder weniger jüdisch erklärt. Und diese Familie hat das versucht, mit Fotos haben sie geprüft, dass sie nicht jüdisch aussagen, dass es einen arischen Vater etwa irgendwo in der Familie gab. Und das hat er geglaubt. Und deswegen hatten sie ihre Stimme in Ende 43 ablegen können und die überlebt. Dieses Mädchen ist Ruth Burkhardt. Sie hat Annemies Foto benutzt für einen neuen Ausweis ohne J. Weil ihre Mutter auch gesagt hat, dass ihr Vater nicht jüdisch war. Das ist auch ein anmerkendes Foto. Und sie erkannte sich selber nicht, Annemies habe ich gefunden, aber sie erkannte ihre Eltern. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ja, wir haben nicht solche Fotos gemacht während dem Krieg. Warum sollen wir solche Fotos machen? Sie hat selber das Antwort gegeben, weil sie noch einen Brief von ihrem Großvater hatte, der schon in Westerbork war. Er war 60 Jahre verheiratet, das haben sie gefeiert. Und hat einen Brief geschrieben, danke für das schöne Bild. Sie sehen alle so sehr so gesund und lieb aus. Und ja, sie hatte auch andere Kunden, aber sehr oft gab es eine Verbindung mit Widerstand. Das Mädchen zum Beispiel, Saskia Muss, sie war 21 Jahre alt, sie war Architekturstudent, aber hatte das gekündigt, weil sie gezwungen war, eine Loyalitätserklärung gegenüber den Nazis zu unterschreiben. Sie arbeitete für den Widerstand, indem sie mit dem Fahrrad Nachrichten übermittelte. Sie hat irgendwo gewusst, dass Annemie ein sicheres Adresse hat, um Fotos zu machen. Aber das wissen wir alles nicht. Das alles, was ich darüber sage, haben wir entdeckt, haben wir mit Forschung gefunden, weil Annemie nie darüber geredet hat. Wie so oft. Die Leute haben nie davon geredet, und muss man alles entdecken. Es gab auch Hunde- und Katzenfotos. Wir hatten eine Ausstellung im Holocaust-Museum und dann wollten sie nicht die Hunde und Katze zeigen. Auch diese Hunde und Katze haben eine Geschichte, haben wir gefunden. Und das sind Geburtstagsgeschenke in Familien, in der Widerstandsgeschichte etc. Und dann Annemie fotografierte mehr als 30 Babys, geboren in 42 und 43, nicht an jüdisch. Ja, wenn man ein Baby hat, wie man ein Foto oder mehrere Fotos, das ändert sich so schnell. Ja, dieses Kind, was hier getauft, mit ihrem Taufkleid, das ist ein jüdisches Mädchen. vor 2 Tagen habe ich ihn noch gesehen. Sie hat gelebt mit 2 lesbischen Damen und die waren katholisch und hatten das ganze taufen lassen. Sie hat sich überlegt, ihre ganzen Aufgaben nach dem Krieg ist sie wieder zurück zu ihren Eltern gegangen. Also welche Namen wünschen, welche Fotos? Das war ein riesiger Job, wie gesagt. Also hier gibt es 66, 3 Namen und 5 Fotos. Also, aber wer ist wer? Und Amsterdam Stadtarchiv, ich liebe das Amsterdam Stadtarchiv, weil es im Völkerregister auch Wohnkarten hat und die haben sie alle digitalisiert. Das einzige Archiv in Holland, die das gemacht hat. Und mit dieser Wohnkarte kann man sehen, Uitterwaardestraat, Obersky. Auf diese Weise haben wir 331 Leute zurückgefunden. Ja, das war eine Mischenarbeit. Wir haben die Leute Fotos zurückgegeben, wir haben Geschichte zurückgegeben, weil ich die Kinder ein bisschen davon wissen will und zusammen macht man ein Puzzle, rekonstruiert man die wirklich Geschichte. So viel wie möglich. Und dann noch das Mädchen Isabel Wachenheimer, das wir für das Buch genutzt haben. Die ist 15 Jahre alt hier und ihre Eltern sind schon abgereist nach Theresienstadt. Sie wohnt am anderen Seite der Straße von Anonym. Vielleicht wollte sie auch Foto für Erinnerung für ihre Eltern machen. Ihr Vater war die Ferdinand aus den Fünften sagte, der meist dekorierte Jude von Deutschland. Er war Kriegsverwilliger im Ersten Weltkrieg beim deutschen Mittelmeerdivision der Kaiserlichen Marine. Und als Sekretär der Marine war er anwesend bei der Unterzeichnung des Vertrags von Versailles. Er war evangelisch. Er interessierte sich gar nicht für seine jüdische Wurzel und Tradition. Und er arbeitete viele, viele Jahre für die deutsche Bank in höheren Positionen. Und in 1938 sind sie nach Holland gekommen, haben erst in Rotterdam gearbeitet und waren dann dazu, nach Amsterdam zu gehen. Und ihr Vater, wie du sagst, von einer anderen Deutsche. Er war sehr, sehr, sehr erstaunt, dass nach alles, was er für Deutschland getan hatte und alle Auszeichnungen, die er enthalten hatte, dass er so behandelt wurde. Ich konnte das nicht glauben. In April 1943 waren sie die erste, mit dem ersten Zug, die nach Theresienstadt gegangen, die Stadt, die Hitler die Juden gegeben hat. Und weil Isabel 15 Jahre alt war, war sie von ihren Eltern getrennt. Sie war zu alt, um mitzugehen. Sie sollte in Amsterdam bleiben. Und ein Jahr später kam sie auch in Theresienstadt und sind sie zu 3 nach Auschwitz geschickt. Und sie, weil sie dann 16 Jahre alt wurde und ihr Vater gesagt hat, du musst alles akzeptieren, du musst leben, war sie ausgewählt, um zu arbeiten und sie hat den Krieg überlebt. Sie war sehr, sehr, sehr krank, aber sie starb in 2010. Sie hat an die ganze Welt gewohnt. Und ihre Tochter fand eine ganze Menge an Papieren, Fotoalben und ihre Lagerjacke. Nie davon geredet. Und ihre Tochter hat das alles gefunden und an Rijksmuseum geschenkt. Und ihre Lagerjacke hangt nun im Rijksmuseum in Amsterdam. Also wir haben mit dieser unsere Forschung, Simons Forschung, 2 Bücher gemacht, 2 Ausstellungen in Holland, nein, 3 in Holland und 4 in Amerika via Günther Scheltens, Günther Schönebergs Tochter und ein Buch. Aber immer suche ich noch 100 Leute. Wenn Sie mir helfen, um eins zu finden, dann bin ich sehr, sehr dankbar.
Ja, vielleicht können Netzwerke ja dazu beitragen, dass das leicht in die Erfüllung gehen. Ich würde mir auch wünschen, dass gerade diese Arbeit, ich meine, 4 Ausstellungen in den USA und 2 in den Niederlanden, die beiden Bücher, da fragt man sich natürlich wirklich, also wann ist die Ausstellung in München, wann ist die Ausstellung in Bremen und wer kann das ermöglichen? Ist es in Ordnung, wenn erst George oder du das auf einem Mikro kurz macht, erinnern für die Zukunft, das ist ein kurzer Beitrag, und dann ist Anja Hasler für das auch ganz besondere Projekt aus den Akten auf die Bühne, mit dem Bremen auch international schon punkten konnte, der Uni Bremen und der Bremer Shakespeare Company noch an der Reihe.
Ja, guten Tag. Ich möchte heute vorstellen, das Projekt Spurensuche-Bremen.de, ein Projekt, das es seit 2010 gibt und das angesiedelt ist beim Verein Erinnern für die Zukunft hier in Bremen. Ein Verein, den es schon seit 30 Jahren wiederum gibt und zu dem auch die Spurensuche und die Stolpersteine gehören hier in Bremen. Man braucht manchmal, um Anträge zu stellen, einen Vereinsstatus, und den haben wir gefunden beim Verein Erinnern für die Zukunft, damit man nicht selber einen Verein gründen musste. Ich würde gerne diese Spurensuche-Bremen.de vorstellen. Dieses Projekt ist entstanden aus der Jugendarbeit, die hier in Bremen schon seit vielen, vielen Jahren auch geprägt war von antifaschistischer, also Erinnerungsarbeit für Jugendliche, und die mich unter anderem dazu gebracht haben, in meine internationale Jugendarbeit, die ich gemacht habe, also Projekte anzufangen mit Lidice, mit Marcel Botto, mit Esther Wegen und so weiter. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir ein Portal schaffen, das Jugendliche insbesondere anspricht, aber auch Erwachsene, was sie dazu motiviert, zu gucken, was so in der eigenen, im eigenen Wohnumfeld oder Schulumfeld passiert ist in Bremen. Und dazu kann man eine Karte aufrufen, also eine Karte, die man dann wiederum aufteilen kann nach Norden, Süden und so weiter. Und dann kann man mit dem Cursor auf den einzelnen Punkte gehen und sehen, was also bei einem in der Stadt, im Stadtteil, in der Ortschaft passiert ist. Sie gilt nur für Bremen. Sie wird gefüttert durch viele Leute, die irgendwie einen thematischen Bezug haben. Monika habe ich mal kennengelernt, weil sie zu Olga Fröhlich also einen Beitrag geschrieben hat. Andere haben zu Leuten in der Kirche was geschrieben, zu jüdischen Leuten, zu Leuten, die politisch verfolgt wurden und so weiter. Und so sind inzwischen ungefähr 360 Punkte auf diese Karte versammelt, die etwas sagen über Personen, über Orte oder über Ereignisse. Und bei den Personen versuchen wir nicht nur die Opfer darzustellen, sondern auch eben die Täter. So beschäftige ich mich selber in letzter Zeit sehr mit Polizisten, die im Skoltenhuis in Groningen, das war die sogenannte SIPO-Zentrale, also die Sicherheitspolizei in Groningen, die saßen da, waren an verantwortlichen Stellen, und es waren 3 Leute, die alle 3 aus Bremen kamen. Also Polizisten, die hier in Bremen ausgebildet worden sind, die dort dann verantwortlich waren, unter anderem wie der Herr Mechels, der verantwortlich war für die Exekution von 16 niederländischen Geiseln, die verhaftet worden waren, nachdem ein Attentat auf einen niederländischen Kollaborateur stattgefunden hatten unter diesen 16 Geiseln, die alle erschossen worden sind, waren unter anderem ein 13-jähriger und ein 16-jähriger Junge. Und ich bekam aus den Niederlanden eine Mitteilung, ob ich etwas zu diesem Mann sagen konnte. Über das Buch von Karl Schneider zu den Polizeibataillonen hatte ich den Namen schon mal gehört. Und ja, diese Leute aus den Niederlanden, die machen unter anderem zu Mechels dann auch eine Reportage, eine Dokumentation, die nächstes Jahr in den Niederlanden ausgestrahlt werden soll. Und seine Enkelin lebt noch hier in Bremen und die wird auch demnächst ein Interview geben mit dem letzten Zeuge dieser Exekution. Und wir haben dann die Geschichte von einer dieser Männer dann auch darauf geschrieben. Eine andere Möglichkeit, um ein bisschen die Arbeit von uns deutlich zu machen, ist, wenn man auf die Suchfunktion da oben geht und dann sieht man da das Schicksal der von den Nazis deportierten Sinti-Familie Petrus Wicker und ein bisschen nach unten scrollen. Und dann sieht man da das Grab der Familie Dickerl auf dem Runden Tor Friedhof. Dieses Grab erinnert an Johann Dickerl, der dort 29 verstorben ist, ein Sinto, der in der Neustadt wohnte und dessen Kinder dann, er ist ja 29 gestorben worden, dessen Kinder dann alle von der Verfolgung hier in Bremen betroffen waren. Und eins dieser Kinder, das war der Petrus, der hatte 5 Kinder und von diesen 5 Kindern und von den beiden Eheleuten Dickerl sind alle bis auf einen, Julius Dickerl, umgekommen. Julius Dickerl hat die Verfolgung nur überlebt, weil er Zwangsarbeiter wurde und ausgesondert wurde, weil er als Arbeitssklave noch gebraucht wurde. Er ist über Theresienstadt zurückgekommen nach Bremen und hat hier seine Verwandte gesucht und hat niemand gefunden, ist dann zu diesem Grab gegangen und am Grab hat er dann von einem Friedhofswärter gehört, dass es noch einen Onkel von ihm in den Niederlanden gibt. Und er ist dann nach Leersum in der Nähe von Utrecht gegangen, wo dieser Onkel lebte und hat dann ein paar Jahre bei diesem Onkel gewohnt, ist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, unter anderem um seine Wiedergutmachung zu betreiben und hat 1961 Kripo-Beamten, der damals seine ganze Familie nach Auschwitz ins Familienzigeunerlager gebracht hat, den hat er angeklagt und diese Akte ist dann wiederum eine Fundquelle gewesen für Historiker wie Hans Hesse, der auch darüber dann geschrieben hat. Und eben zusammen mit Hans Hesse ist dann diese Spur auf der Spurensuche dann zustande gekommen. Und wir haben dann sogar eine Tochter von Julius Dickerl in den Niederlanden aufgetrieben, übrigens über Westerbork, weil sie sich dort gemeldet hatte und gefragt hatte, ob man Beziehungen zu Bremen hatte. Und die Kollegin in Westerbork, die hatte diese Beziehungen. Und so sind wir an die Tochter gekommen. Die Tochter hat dann vor 2 Jahren Bremen besucht, das Grab ihres Großvaters oder Urgroßvaters, muss man sagen, besucht und hat dann darum gebeten, ob es möglich wäre, einen Stein am Grab zu legen für ihren verstorbenen Vater. Und das haben wir jetzt vor kurzem am 7. Mai gemacht. Also damit habe ich so ein bisschen umschrieben, was man alles so finden kann auf dieser Seite. Ja, das war's.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei euch sein kann. Ich bin ziemlich spontan eingesprungen, sozusagen als Vertretung oder als Ersatz für Dr. Eva Schöck-Pinteros und Peter Lüchener. Genau, ich hoffe, dass ich hier heute auch ein paar spannende Inhalte vermitteln kann. Die beiden betreiben nämlich seit 2007 das Projekt Aus den Akten auf die Bühne, was bestimmt einigen hier, zumindest den Bremerinnen und Bremer, auch ein Begriff sein könnte. Das ist eine Kombination aus Lehre und Geschichtsvermittlung. Und zwar funktioniert das so, dass Studierende, zu denen ich auch gehört habe, zu einem bestimmten Thema in Archiven Quellen recherchieren. Und aus diesen Originalquellen entsteht dann in der Zusammenarbeit mit der Bremer Shakespeare Company, deswegen ist Peter Lüchener dabei, eine szenische Lesung aus eben historischen Originaldokumenten. Und zunächst fand das vor allem zu regionalen Themen statt, aber das Projekt wird irgendwie immer internationaler, kann man feststellen. Im Jahr 2018, 2019, da hieß es keine Zuflucht nirgends und wurde geleitet von Eva Schöck-Pinteros, Simon Rau und Matthias Löber. Und ich habe eben auch in dem Projekt mitgearbeitet, deswegen hat sich das angeboten, dass ich heute hier spreche. In dem Projekt ging es um die Konferenz von Evian 1938, auf der Vertreter von 32 Staaten über die mögliche Aufnahme jüdischer Geflüchteter beraten haben. Und es ging auch um die tragische Fahrt der MS St. Louis. Und das Ergebnis war eben wie immer eine szenische Lesung und ein Begleitband, der auch immer mit dabei ist. Und in dem Fall gab es aber noch ein weiteres Ergebnis, was ein bisschen einzigartig ist für die Reihe, nämlich es ist ein Audiolog entstanden, der hier durch Bremen führt, zu der Geschichte der Familie Rosenberg, die ich damals im Projekt recherchiert habe. Und genau, das ist das, worüber ich heute sprechen werde. Ich werde die Familiengeschichte vorstellen und den Audiolog kurz vorstellen. Wenn wir noch Zeit haben, können wir eine Beispielstation anhören. Dann starte ich mal mit der Familiengeschichte. Und zwar Siegmund und Frieda Rosenberg mit ihren Kindern Gertrud und Helmut lebten bis 1936 eigentlich in Bassum bei Bremen. Siegmund Rosenberg war dort als Viehhändler tätig. Er wurde aber in seiner beruflichen Ausübung dann sehr stark eingeschränkt, vor allem durch Boykottaktionen der Nationalsozialisten, sodass schon 1935 sein Betrieb keine Einnahmen mehr erzielen konnte und schließen musste. Im Sommer 1936 zog die Familie dann nach Bremen in die Feldstraße, in Bremer Fesenfeldviertel. Das ist der Ort, wo auch diese drei Stolpersteine verlegt worden sind. Und dieser Ort ist also auch der Startpunkt des Audiologs. Die Kinder, Gertrud und Helmut, waren zu dem Zeitpunkt, also Gertrud war 17 Jahre alt und Helmut war 13 Jahre alt. Sie lebten also etwa 2 Jahre in der Feldstraße und planten dann eigentlich ihre Auswanderung nach Argentinien. In einem Brief kündigte Frieda Rosenberg ihren Neffen dort ihre Ankunft an. Sie schrieb, lieber Karl-Heinz, nun bin ich hier bei deinen lieben Eltern und habe Bremen verlassen, um die große Reise nach dort anzutreten. Hoffentlich geht es dir nach Wunsch. Hoffentlich sehen wir uns dort gesund wieder. Nun sind inzwischen wohl schon viele liebe Verwandte dort angelangt und haben sich inzwischen schon eingelebt, bis wir kommen. Wenn alles klappt, fahren wir am 31. August fort. Aus diesem kurzen Absatz erfahren wir auch unter anderem 2 Dinge. Zum einen, dass wohl schon einige Verwandte der Familie den Weg nach Argentinien geschafft haben, den sie bald nachfolgen wollen. Und zum anderen, dass sie sich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr in Bremen finden, sondern, wie wir auch wissen, bei der Schwester von Frieda Rosenberg. Denn wegen der Ausreise hat sie natürlich ihre Wohnung aufgeben müssen und sie haben auch ihren gesamten Hausstand aufgelöst. Wie sich die Tochter Gertrud später erinnerte, konnte der Verkauf im Sommer 38 noch freihändig organisiert werden. Das war also keine Zwangsversteigerung. Aber sie erinnert sich auch, dass die Sachen stark unter Wert weggegeben werden mussten. Genau. Und sie schrieb später in einem Antrag für das Wiedergutmachungsamt, ich erinnere mich noch genau, dass meine Mutter damals sehr geweint hat, weil sie die teuren Möbel zu einem lächerlichen Preis weggeben musste. Angeschafft wurde von dem Erlös nach Gertruds Erinnerungen Heizöfen, Fahrräder, Nähmaschinen und auch eine Schreibmaschine. Die wurden samt des persönlichen Gepäcks der Familie dann zum Versand nach Argentinien gebracht und sollten wohl in der neuen Heimat als Startkapital dienen. Die Ausreise scheiterte dann aber, weil die Rosenbergs kurzfristig keine Einreiseerlaubnis erhielten. Grund dafür war die Verschärfung der argentinischen Einwanderungspolitik im Jahr 1938. Ich mache jetzt hier einen kurzen Exkurs, genau, nicht wundern, aber das ist durchaus eine spannende Hintergrundgeschichte. Es war generell nicht leicht, nach Argentinien einzureisen, schon vorher nicht. Wer das wollte, musste Arbeitsverträge nachweisen oder Kapital vorweisen. Eine andere Möglichkeit der Einreise waren die sogenannten Yamadas, also Verwandte ersten Grades konnten Einreiseanträge stellen für einen. Oder eine andere Möglichkeit war der kostspielige Erwerb eines Touristenvisums. Im Zuge dann des Spanischen Bürgerkrieges und der Annexion Österreichs kam nun immer mehr seitens der damals konservativen und katholischen Regierung unerwünschte Einwanderer nach Argentinien, also Kommunistinnen, Kommunisten, Anarchistinnen und jüdische Migranten, die dort als nicht anpassungsfähig galten. Im Juli 1938 nahm Argentinien dann an der besagten Konferenz von Evian teil. Auf Initiative von US-Präsident Roosevelt trafen sich dort 32 Staaten und Vertreter von 24 Nichtregierungsorganisationen, um über das sogenannte Problem der ansteigenden Flüchtlingszahlen von Jüdinnen und Juden aus Deutschland und Österreich zu beraten. Die Vertreter aller Staaten bekundeten ihr Mitgefühl, aber niemand erklärte sich zur Aufnahme zusätzlicher Menschen bereit. Tatsächlich haben viele der dort vertretenen Regierungen im Folgenden ihre Einreisebedingungen verschärft, mit dramatischen Folgen, wie Sie alle wissen, für die europäischen Jüdinnen und Juden. Auch Argentinien machte bei dieser Konferenz keinerlei Zugeständnisse. Stattdessen wurde die legale Einreise anschließend weiter erschwert, unter dem Eindruck der dort vertretenen Delegierten, dass man ihnen eine Masse von Flüchtenden aufdrücken wollte. Zu Oktober 1938 wurde das Touristenvisum eingeschränkt, eine strengere Eignungsprüfung eingeführt und diese Yamadas auf Kinder und Eltern beschränkt. Das heißt zum Beispiel nicht nur Neffen konnten keine Einreiseanträge mehr stellen, wie etwa der Neffen von der Familie Rosenberg. Diese Umstellung löste eine ganze Welle von Einreiseanträgen aus, weil viele befürchteten, dass sie nach dem 1. Oktober, wenn diese Einschränkungen in Kraft getreten sind, keine Möglichkeit mehr haben, legal einzureisen. Teilweise stellte die argentinische Einwanderungsbehörde ihren Betrieb sogar gänzlich ein, aufgrund dieser Flut von Anträgen. Der Chef dieser Einwanderungsbehörde, Santiago Galatte, war übrigens auch bekennender Antisemit. Die Regierung versandte dann außerdem ein geheimes Rundschreiben, das sogenannte Circular Onsa, an alle Konsuln und Botschafter weltweit. Es wies die Beamten an, alle Visa für Menschen zu verweigern, welche augenscheinlich in ihrem Heimatland als ungewünscht oder ausgewiesen galten. Die Rosenbergs erhielten also keine Einreiseerlaubnis mehr. Was mit dem aufgegebenen Gepäck geschah, ist unklar. Es wurde später in den Niederlanden von den deutschen Besatzern beschlagnahmt, aber was weiter mit den Gegenständen passiert ist, ist bisher nicht bekannt. Wie ging es jetzt aber mit der Familie weiter? Der Tochter Gertrud gelang tatsächlich noch im selben Jahr die Ausreise. Sie erhielt ein Visum für die USA und reiste nach New York, damals 19 Jahre alt, versuchte sie dann von dort aus, ihre Eltern weiter bei der Ausreise zu unterstützen. Und die Spuren einiger Familienmitglieder führen auch in die Niederlande. Wir sehen hier einen Stolperstein, der in Gouda verlegt worden ist. Denn Helmut Rosenberg, das jüngste Kind, ging nach der Reichspogromnacht in die Niederlande. Vermutlich reiste er nicht mit einem Kindertransport, sondern erhielt die Einreiseerlaubnis oder die Möglichkeit erstmal über Verwandte vor Ort. Denn, soweit bisher bekannt, wurde er zunächst nicht offiziell in den Niederlanden registriert, sondern lebte bei einer Familie, bei Verwandten väterlicherseits. Sein Lebensweg ist, soweit er rekonstruiert werden konnte, ja recht typisch für die Situation dieser Kinder. Er lebte nach kurzem Aufenthalt bei seinen Verwandten in verschiedenen Einrichtungen, unter anderem in einer Quarantäneeinrichtung in Amsterdam, in einem Jugendwohnheim in Rotterdam und ab Juni 1941 dann in der Sophiastraat in Gouda. wo er auch die Jugendfarm Katharina Höwe besuchte. Auf der Farm wurden Jugendliche durch landwirtschaftliches Training auf die Auswanderung nach Palästina vorbereitet, wie heute auch schon öfter thematisiert wurde. Mit der Besetzung der Niederlande wurde das Leben dieser Kinder wiederum durch antisemitische Maßnahmen nach und nach eingeschränkt, die sie bereits aus Deutschland kannten. Helmut wurde am 5. Februar 1943 unter bisher unbekannten Umständen in das Lager Westerbork eingeliefert und bereits 4 Tage später nach Auschwitz deportiert. Er wurde dort am 30. April 1943 ermordet. Im März 2019 wurde dann für ihn der Stolperstein in der Sophiastraat verlegt. Es gibt übrigens mehrere Indizien, die auf eine Beeinträchtigung oder Erkrankung von Helmut Rosenberg schließen lassen. Im Februar 1939 hatte ihm der Nervenarzt Franz Draten einen gering entwickelten Intellekt bescheinigt. Und die Forscherin Miriam Kesing, die mich sehr unterstützt hat bei der Recherche, herzlichen Dank an dieser Stelle, auf ganz persönliche Art nochmal. Genau, die hat mich auch unterstützt und hat sich an ein Dokument aus Gaura erinnert, wo es über Helmut hieß, sick very often, a school at low level was advisable, even so in some ways one could get very right answers from him. With good guidance, something can be reached. Weiterhin taucht in den Unterlagen des Lager Westerbork auch die Adresse einer psychiatrischen Einrichtung auf. All diese Umstände könnten aber auch auf eine Traumatisierung schließen lassen, als Folge von Erfahrungen von Flucht und Verfolgung. Hieran wird deutlich, wie wenig wir eigentlich trotz Kenntnis solcher Dokumente über die Menschen oft wissen, vor allem wenn sie nicht überlebt haben und uns ihre Geschichte nicht selbst erzählen konnten. Auch Helmuts Vater, Sigmund Rosenberg, gelangte in die Niederlande allerdings auf Umwegen. Nachdem er in der Reichspogromnacht in Bremen verhaftet worden war, deportierte man ihn zunächst ins KZ Sachsenhausen. Dort war er etwa 2 Wochen und musste sich, wie auch die anderen Personen, die in dieser Nacht verhaftet worden sind, bei der Entlassung dazu verpflichten, sich aktiv um Ausreise zu bemühen. Am 12. Mai 1939 meldete er sich in Bremen ab, um dann einen Tag später mit der MS San Luis nach Kuba zu reisen. Seine Tochter Gertrud hatte sich das nötige Geld in New York geliehen. Ja, die Geschichte dieser Überfahrt ist, glaube ich, recht gut bekannt und vor allem bekannt geworden durch verschiedene Bücher und Filme. Ein paar Beispiele habe ich hier in die Folie gepackt. Die Menschen, also die Jüdinnen und Juden an Bord des San Luis, sowie auch an vielen anderen Schiffen übrigens, durften in Kuba nicht anlegen. Sie durften nicht vor Land gehen. Die Einreiseerlaubnis wurde ihnen verweigert. Und auch die USA und Kanada lehnten ihre Aufnahme ab, sodass das Schiff umkehren musste nach Europa. Nach der Landung in Antwerpen im Juni 1939 wurden die Passagiere dann in unterschiedliche Länder verteilt, England, Frankreich, Niederlande und Belgien. Sigmund Rosenberg, der sie inzwischen Selig nannte, also nenne ich ihn ab jetzt auch Selig Rosenberg, kam in die Niederlande. Vielleicht hat er sich sogar aktiv dafür eingesetzt, weil sein Sohn sich dort befunden hat. Es ist uns aber nicht bekannt, ob die beiden Kontakt gehabt haben in der Zeit oder wenn ja, auf welche Art. Wie auch für die anderen Passagiere dieser Schiffe bedeutete die Rückkehr nach Europa eine Fortsetzung der Verfolgung. Nach der Besetzung der Niederlande im Mai 1940 waren besonders Emigranten und Immigranten aus Deutschland von den ersten Verhaftungswellen betroffen, da sie bereits in Karteien erfasst waren und so recht leicht ausfindig zu machen waren. Am 1. Juli 1940 wurde Selig Rosenberg in das Lager Westerbork eingeliefert. Und dann am 18. Januar 1944 von dort aus nach Theresienstadt deportiert und dann weiter nach Auschwitz, wo er am 8. Oktober 1944 ermordet wurde. Die Mutter, Frieda Rosenberg, ist in Bremen geblieben und bei Verwandten untergekommen. In einem Schreiben an die Oberfinanzdirektion gibt sie Auskunft über ihre Lebensverhältnisse. Sie schreibt, möchte Ihnen auf Ihr Schreiben vom 30.09.39 höflich mitteilen, dass ich seit Mai ganz alleine noch hier bin, da mein Mann und Kinder sich im Ausland befinden, seit einem Jahr weder Wohnung noch Zimmer hatten und bei Verwandten waren. Da unsere Sachen irrtümlich nach Argentinien im vorigen Jahr gingen, da wir daran auswandern wollten, habe ich nur das Notwendigste bei mir. Sehr wenige Zeilen, die für eine Behörde formuliert worden sind, aber trotzdem sehr eindrücklich sind, finde ich. Am 27. Mai hat ihre Tochter Gertrud, die inzwischen in New York verheiratet war, mit ihrem Mann gemeinsam eine Schiffspassage für ihre Mutter gebucht. Es sollte von Lissabon aus mit der britischen Reederei Port Line im September desselben Jahres nach New York gehen. Das ist ein bisschen von der Quittung für die Schiffspassage. Der Hafen von Lissabon war zu diesem Zeitpunkt eine der letzten Möglichkeiten für Flüchtlinge, überhaupt über den Atlantik zu kommen. Es gab dementsprechend einen regelrechten Kampf um diese Schiffspassagen und es verschärfte sich vor allem auch dadurch, dass immer mehr Überfahrten wegen dem Seekrieg verschoben worden sind. Gleichzeitig waren die Vorbereitungen der Nazis für die Vernichtung jüdischer Menschen bereits in vollem Gange zu diesem Zeitpunkt. Und Frieda Rosenberg konnte diese begehrte Passage nicht mehr antreten, sie konnte gar nicht mehr ausreisen. Seit Mai 1941 war Jüdinnen und Juden im besetzten Belgien und Frankreich bereits die Ausreise untersagt. Im Oktober folgte dann ein allgemeines Auswanderungsverbot für deutsche Jüdinnen und Juden. Und Frieda Rosenberg wurde dann im November von Bremen aus und vielen anderen in das Ghetto Minsk deportiert. Wie viele blieb sie dort verschollen und wurde schließlich am 8. September 1948 für tot erklärt. Ihre Tochter Gertrud hat erst Jahre später von dem Schicksal ihrer Familie erfahren, als sie 1953 in Bremen Anträge auf Todeserklärung stellte. Diese musste sie stellen, um dann anschließend wieder Gutmachung zu beantragen. Und nach erhielt sie dann eben die offiziellen Bestätigungen, dass ihre gesamte Familie ermordet worden war. Die soeben von mir vorgetragene, leicht verkürzte Geschichte kann nachgehört werden. Und dazu gehe ich jetzt über. Also dieser Audiobook ist entstanden eben im Rahmen des Projektes. Die Studierenden haben auf Grundlage der Recherchen Texte erstellt und die Stationen, also die Orte erarbeitet, die Route erarbeitet. Vertont wurde dieser Audiobook dann von der Agentur Anders und Wissen und eingesprochen wiederum von Schauspielern und Schauspielerinnen der Bremer Shakespeare Company, die teilweise unsere Texte noch an die Alltagssprache etwas angepasst haben. Genau. Es gibt insgesamt 11 Stationen. Er beginnt in der Feldstraße, wo die drei Stolpersteine verlegt worden sind, führt dann über den Ostertor Steinweg, Kolbingstraße, die Wallanlagen, zum Haus des Reichs, zum Bahnhof und dann zum Staatsarchiv. Das ist eine ziemlich weite Strecke, also es bietet sich auch an, wenn man das gehen möchte, eventuell in zwei Etappen zu gehen oder ein Fahrrad mitzunehmen oder wenn man Zeit mitbringt, also es ist auch laufbar, aber genau, durch die lange Strecke nicht so ganz barrierefrei, würde ich sagen. Manche dieser Stationen erzählen die Familiengeschichte, die ich mal vorgestellt habe. Andere befassen sich mit Orten der Repression, mit Orten der Verfolgung oder bestimmten TäterInnengruppen. Es wurde immer versucht, die Geschichte in so ein allgemeines Geschehen in Bremen, im Reich, international auch zu verorten und eben auch andere Inhalte in diesem Audiobook aufzugreifen. Vor allem die Wahl der Orte, das war oft herausfordernd, weil es keine geeigneten Orte gab, weil sie vielleicht zu weit weg gewesen wären von so einer Route, die noch laufbar ist. Weil diese Familiengeschichte hat sich ja an ganz unterschiedlichen Orten in Bremen abgespielt und vor allem dann auch international. Also konsequenterweise müsste man einen internationalen Audiolog daraus machen. Das geht natürlich nicht. In anderen Fällen war es so, dass Gebäude abgerissen waren, verändert worden sind oder dass es einfach noch gar keine passenden Orte gibt, wie zum Beispiel das geplante Avisierungsmahnmal, es hätte sein können. Aber meiner Meinung nach hat es das Projekt nicht unbedingt weniger spannend gemacht, sondern hat vor allem auch unter denjenigen, die es erarbeitet haben, zu einer Reflexion geführt, eigentlich Gedenken im öffentlichen Raum, wie Gedenken im öffentlichen Raum präsent ist oder eben nicht präsent ist. Und das motiviert ja auch selber an Geschichtskultur im öffentlichen Raum zu partizipieren. Ob das Experiment Audiobook gelungen ist, müssen Sie selber herausfinden am Ende. Ich habe ein paar Flyer mitgebracht, wo halt auch diese Karte drin ist und wo auch nochmal steht, wie das Ganze funktioniert, denn das, dieser Audiobook ist online dann nachzuhören, so eine App, Radio Aporé, aber ich finde das uns da ziemlich gut beschrieben. Also man braucht schon einen Internetzugang, wenn man den Walk gehen möchte, und kann dann eben entweder darüber, dass man seinen Standort von der App erkennen lässt oder dass man die Station einzeln anklickt, dann hören. Das heißt natürlich, man kann den Audiobook auch zu Hause am Computer hören, was natürlich nicht unsere Intention gewesen dahinter, aber auch das ist möglich, falls jemand vorher mal reinhören möchte.
Ja, wir sind am Ende unserer Vorträge. Wir vom Verein La Storia danken dafür, dass Sie und ihr hier wart. Falls jemand noch eine Spende für unser Projekt, für diese Geschichtswerkstatt, wir haben ja auch Kosten gehabt, wir haben auch Spender im Vorfeld gehabt. Also die Trägerwerk hatte die Preisvergabe unterstützt, auch ein bisschen was für die Geschichtswerkstatt gegeben und auch das niederländische Honorarkonsulat, Herr Börs war, der heute nicht da sein kann, hat in seine Schatulle gegriffen und überweist uns etwas. Also es ist schon für uns eine große Nummer, sowas haben wir noch nicht gemacht. Wir würden uns auch freuen, wenn die Kontakte weiter bestehen bleiben, sowohl nach Hoja als auch natürlich innerhalb von Bremen und jetzt noch Amsterdam ist noch da, genau, und Berlin ist noch da. Ja, und nach Groningen natürlich auch, Emmas Studienort. Was internationales Recht angeht, haben wir im letzten Vortrag ja auch noch ein bisschen was gehört, Geschichte dann mit Evian. Also es gibt viel zu erzählen, viel zu machen. Ich glaube, wir haben so viel Input heute gehabt, dass man jetzt auch sozusagen selber ein bisschen Output geben kann, wie man auch immer möchte. Ich wünsche noch einen ganz schönen Abend, eine gute Zeit und ja, dass dieser Tag noch ein bisschen nachklingt auf die eine oder andere Weise. Herzlichen Dank.
Yeah.